Theologie für den Alltag. Packend, bibeltreu und leicht verständlich. Saatgut, der Podcast des Lutherischen Theologischen Seminars.
Es soll zunächst einmal in diesem ersten Vortrag um das Verhältnis der Geschlechter gehen, aber nicht nur, sondern es soll vor allem um den Schöpfungsbericht gehen in den ersten beiden Kapiteln der Bibel. Knüpft insofern eigentlich ein bisschen an einen der letzten Vorträge an, wo es ja auch um die Schöpfung ging, aber mehr so im Blick auf die Physik und auf die wissenschaftlichen Dinge, will ich mal so sagen. Heute soll es mehr um solche Fragen gehen, was kriegen wir im Schöpfungsbericht generell über den Menschen gesagt, über unser Menschsein, über was hat uns unser Schöpfer da sozusagen mitgegeben, und dann am Ende auch schon schwerpunktmäßig eben um die Frage, wie ist das mit Mann und Frau und das Verhältnis der Geschlechter und was heißt das dann auch für das Leben in der Familie und das Leben in der Kirche. Also das Handbuch des Schöpfers, so habe ich das Thema genannt. Das Handbuch des Schöpfers. Manche Menschen halten ja die sorgfältige Lektüre einer Gebrauchsanweisung für eine reine Zeitverschwendung. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin auch so ein Mensch. Also ich lese nur sehr ungern irgendwelche Gebrauchsanweisungen. Deshalb kann ich das ganz gut nachempfinden. Man meint dann auch, dass man ohne diese Hilfe schon irgendwie klarkommt, weil man über ein ausreichendes Wissen verfügt, um dann irgendwie durch Ausprobieren schon rauszubekommen, wie ein neu erworbenes Gerät funktioniert. Und meistens hat man dabei ja auch durchaus Erfolg. Und es ist ja eigentlich dann auch gar nicht so schlimm, wenn man an irgendeiner Stelle absolut gar nicht weiterkommt, dann kann man ja immer noch zum Handbuch greifen und sich die nötigen Informationen noch beschaffen. Dumm ist es nur, wenn man bereits durch ungeschicktes Verhalten einen Fehler gemacht hat, der sich vielleicht auch nicht so leicht beheben lässt. Am Ende hat man das Gerät durch unsachgemäße Handhabung ruiniert und muss es ersetzen. Und auch da kann ich aus eigener Anschauung sagen, das habe ich also mal erlebt, dass tatsächlich dann ein elektronisches Gerät hinüber war, weil ich das falsch angeschlossen hatte, und hätte ich eine entsprechende Gebrauchsanweisung vorher zu Rate gezogen, dann hätte man mir natürlich gezeigt, wie ich das anschließen muss, ohne es gleich beim ersten in Betrieb nehmen zu ruinieren. Und das ist natürlich peinlich. Also das kann passieren. Wenn man das Gerät falsch handhabt, dann kann man es kaputt machen, dann muss man es ersetzen, dann muss man ein neues kaufen. Und das sind ärgerliche Kosten, die man sich einfach durch Lesen und Befolgen des Handbuches hätte ersparen können. Der Hersteller weiß ja schließlich am besten, wie das Gerät funktioniert. Er hat es ja gebaut. Er hat es sich sozusagen ausgedacht und kann dementsprechend einem auch am besten zeigen, wie man das Gerät bedienen sollte. Von daher ist es besser, seinen Worten zu folgen, statt selbst vermessen auf die eigene Erfahrung oder das eigene Wissen zu bauen und das neu erstandene Gerät durch unsachgemäße Behandlung zu ruinieren. Nun stellt sicher keiner in Frage, dass der Hersteller eines Produktes auch am besten weiß, wie es funktioniert, welchen Zweck es erfüllt und wie eine sachgemäße Bedienung aussieht. Und schon gar nicht würde jemand ernsthaft behaupten, dass Computer, Fernseher, Radios oder Bohrmaschinen einfach so aus Zufall entstehen. Es ist ganz einfach klar, dass es in allen Fällen einen bestimmten Hersteller gibt. Die entstehen nicht aus Zufall. Und demzufolge auch jemanden, der sich mit dem Gerät am besten auskennt. Aber warum ist das eigentlich klar, dass so etwas nicht aus Zufall entsteht? Nun, wo etwas zufällig geschieht, ohne dass da eine konkrete Absicht dahinter steckt, dann führt das auch nicht zu einem geordneten Resultat, das einen bestimmten Zweck erfüllt. Stellen wir uns ein Beispiel vor. Da stürzen eine große Menge Ziegelsteine von einem LKW herunter. Und wenn das passiert, dann liegen diese Ziegelsteine hinterher nicht ordentlich sortiert und aufeinander geschichtet, damit dann der Bauarbeiter beim Hausbau einfach nur danach zu greifen braucht und den richtigen Stein gleich in der richtigen Reihenfolge bekommt. Wenn Steine so ordentlich aufgeschichtet sind, und zwar so, wie sie der Bauarbeiter dann auch tatsächlich gebrauchen kann, dann ist klar, dass das einer vorher systematisch so aufgerichtet hat. Ein solches ordentliches Sortieren und Aufeinanderschichten setzt einen Geist voraus, einen denkenden Menschen, der eine klare Absicht erfolgt. Wo etwas ohne Plan und Absicht von einem LKW herunterstürzt, da herrscht dann höchstens ein heilloses Durcheinander. Der Zufall sortiert nicht und schichtet nicht. Ordnung, Methode, da braucht es einen denkenden Geist. Und nun meinen aber ja viele Menschen, dass der Mensch, also wir, unser Dasein einer über lange Zeiträume verlaufene, zufällige Höherentwicklung aus dem Tierreich verdanken, ohne dass da so ein ordnender Geist dahinter steht, der eine bestimmte Absicht verfolgt, einfach so zufällig. Eine solche Sichtweise ist ja auch ziemlich bequem. Wenn es keinen Gott gibt, der mich erschuf, dann habe ich auch keinen Herrn über mir, der mir sagt, was richtig oder falsch ist. Und dann brauche ich mir auch keine Gedanken über ein letztes Gericht zu machen. Dann gibt es auch keinen Himmel und keine Hölle, sondern dann ist mit dem Tod eben einfach alles aus. Und folglich kommt alles darauf an, sich ein paar schöne Jahre zu machen und so viel wie möglich aus dem eigenen Leben herauszuholen. Und dabei probiert man dann Verschiedenes aus, um dem eigenen Leben einen Sinn zu geben, ganz einfach, weil man sonst die Tatsache der Bedeutungslosigkeit nicht erträgt. Die einen wollen durch die romantische Liebe einen Sinn im Leben finden. Andere halten Geld und Luxus für lohnende Lebensziele. Wieder andere versuchen ihren Hunger nach Sinn durch akademische Bildung zu stillen, durch Nutzen eines besonderen Talentes oder durch das Streben nach beruflichem Erfolg. Aber stets macht man dabei interessanterweise die Erfahrung, dass nichts davon dauerhaft unseren Hunger nach Sinn, nach einem erfüllten Leben wirklich stillen kann. Immer bleibt der Hunger nach dem Nächsten, was man dann erstrebt, um irgendwie im eigenen Leben Sinn, Bedeutung, bleibendes Glück zu finden. Die Bibel zeigt uns, dass wir Menschen unser Dasein ebenso wenig dem Zufall verdanken, wie ein Computer oder Fernseher zufällig entsteht. Und sie macht uns deutlich, warum wir Menschen so verzweifelt nach einem Sinn im Leben, nach Erfüllung suchen und wie wir beides tatsächlich finden. Die ersten Menschen entstanden nicht durch eine allmähliche, zufällige Höherentwicklung aus dem Tierreich. Adam und Eva wurden unmittelbar von Gott erschaffen. Und letztlich sind auch alle anderen Menschen Gottes Geschöpfe, also auch wir. Auch wenn Gott seit der Vollendung des ursprünglichen Schöpfungswerkes uns Menschen nicht mehr unmittelbar ins Dasein ruft, wie es bei Adam und Eva war, sondern die Menschheit jetzt durch die natürlichen Vorgänge von Zeugung und Geburt erhält. Und deshalb verdanke auch ich mein Dasein nicht dem Zufall oder einer Laune der Natur. Gott hat jeden von uns gemacht. Er gab uns unser Aussehen, unsere Persönlichkeit, unser Temperament. Ihm verdanken wir unsere Fähigkeiten, unsere Vorzüge und Stärken. Und niemand weiß besser als unser Schöpfer um unsere Eigenarten und Schwächen. Von Anfang an hatte Gott einen wunderbaren Plan mit uns Menschen. Aber der Satan, der Teufel, rebellierte dagegen mit der Unterstützung der ersten Menschen. Und genau das ist der Grund, warum wir Menschen jetzt so verzweifelt nach Sinn und Erfüllung suchen. Weil uns jetzt die Sünde von Gott trennt, leben wir nicht in der engen Gemeinschaft mit Gott, für die er uns ursprünglich einmal gemacht hat. Aber weil Jesus durch sein Rettungswerk die unüberwindliche Kluft zwischen Gott und uns Menschen überbrückt hat, darum ist für uns ein Neuanfang möglich. Durch den Glauben an die frohe Botschaft finden wir für unser Scheitern Vergebung. Wir erhalten von Gott das Geschenk eines neuen, eines sinnerfüllten Lebens, das mit dem Tod nicht endet, sondern ewig währt. Und dieser Glaube führt uns dann auch zu einer neuen Sicht von uns selbst, unserer Welt und dem menschlichen Miteinander. Unsere Perspektive wird dann nicht mehr vorrangig von unserer Erfahrung und dem menschlichen Wissen geprägt, sondern eben von dem, was uns der Schöpfer in der Bibel über uns und unser Leben sagt. Gott hat uns ja schließlich gemacht. Und folglich muss er sich auch am besten mit uns Menschen auskennen. Schließlich ist Gott der Hersteller und der kennt sich am besten aus. Der biblische Schöpfungsbericht schildert uns nicht nur die Entstehung der ersten Menschen, sondern wir erfahren auch hier schon auf den ersten Seiten der Bibel, dass Gott eine doppelte Absicht mit der Erschaffung der Menschen verfolgte. Die erste Absicht ist aus der Tatsache erkennbar, dass Gott den ersten Menschen untersagte, vom Baum der Erkenntnis zu essen. Gott hat uns das Leben geschenkt, damit wir ihn lieben und damit wir ihm mit unserem Leben dienen. Und sein Gebot gab den ersten Menschen die Möglichkeit, dies zu tun. Hans Möller schreibt in seiner Erklärung des Schöpfungsberichtes: Das Verbot ist nicht ein Zeichen von Missgunst und nicht Ursache für irgendwelchen Mangel, sondern nun soll der Mensch durch Beachten von Gottes Willen sich als Gottes Ebenbild bewähren und mit Innehalten von Gottes Weisung sein Leben führen. Der väterlichen Fürsorge Gottes soll der kindliche Gehorsam des Menschen entsprechen. Das ist also keine Gängelung der Menschen gewesen, dass Gott sagt, von diesem Baum sollt ihr nicht essen, sondern Gott gibt auf diese Art und Weise mit diesem Gebot den Menschen eine Möglichkeit, ihre Liebe auszudrücken, dem Schöpfer die Liebe zu zeigen. Der grundlegende Sinn unseres Lebens besteht also darin, dass wir unseren Schöpfer, Gott, lieben und ihn mit unserem Leben ehren. Aber daneben verfolgt Gott noch eine weitere Absicht mit uns. Er teilt sie uns gemeinsam mit seinem Entschluss, Menschen zu erschaffen, im Schöpfungsbericht mit. Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Wir dürfen die Welt genießen, die Gott erschaffen hat. Und wir sollen als seine Geschöpfe über die Schöpfung herrschen. Auf Hebräisch Rada. Dazu setzte Gott Adam in den Garten, den er gepflanzt hatte, damit Adam ihn bebaute und bewahrte. Gott stellt den Menschen also an einen Platz. Er gibt ihm ein Zuhause und er beauftragt ihm und Hans Möller folgert: Die Arbeit gehört zum Wesen des Menschen und ist ein Stück vom Paradies. Wer behindert oder verhindert ist, zu arbeiten, spürt, was ihm damit an Zeit- und Sinnerfüllung des Daseins fehlt. Erst durch den Sündenfall wird die Arbeit zur Mühsal und Last. Arbeit an sich ist also auch eine gute Schöpfungsgabe Gottes. Etwas, was dem Leben Sinn gibt, Erfüllung gibt. Wir merken das nur oft nicht, weil wir nach dem Sündenfall leben. Und da ist eben auch die Arbeit von der Sünde betroffen. Und deshalb macht sie oft nicht so viel Spaß, wie sie eigentlich machen könnte und machen sollte. Allerdings kriegen wir durch das Neue Testament noch ein umfassenderes Verständnis dieser zweiten Absicht Gottes mit der Erschaffung des Menschen. Wenn wir Gottes Schöpfung genießen, dann sollen wir nämlich auch auf das sehen, was dem anderen dient. So heißt es in Philipper 2, Vers 4. Und deshalb ermutigt uns Paulus im Galaterbrief: Durch die Liebe diene einer dem anderen. Wir sehen, dass wir also nicht nur dazu erschaffen sind, Gott zu lieben und mit unserem Leben zu ehren. Wir sind auch dazu gemacht, die Menschen, die genau wie wir von Gott erschaffen sind, zu lieben und ihnen bereitwillig zu dienen. Mose berichtet aber nicht nur, welchen Entschluss Gott über die Erschaffung der Menschen fasste und welche Absichten er damit verfolgte. Er zeigt dann auch, wie Gott seinen Entschluss in die Tat umsetzte. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Wie viele Geschlechter gibt es? Das ist eine Frage, die seit einiger Zeit ziemlich leidenschaftlich diskutiert wird. Und es ist ja inzwischen sogar möglich, das eigene Geschlecht mit der Bezeichnung divers anzugeben. Dies wurde eingeführt, weil es manchen Menschen schwerfällt, das eigene Geschlecht anzunehmen. Obwohl man äußerlich ein Mann ist, empfindet man sich eher als Frau oder umgekehrt. Sehr wenige Menschen werden auch von ihren genetischen und körperlichen Anlagen her zweigeschlechtlich geboren. Aber der Schöpfungsbericht, das Handbuch des Schöpfers, zeigt, dass Gottes Schöpfungsabsicht nicht drei, 4 oder unzählig viele Geschlechter vorsieht. Er schuf den Menschen männlich und weiblich. So heißt es hier wörtlich nach dem Urtext. Sachar unkeba. Männlich und weiblich. Zweifellos ist es eine große Not, wenn man das eigene Geschlecht nicht bejahen kann, nicht annehmen kann. Oder wenn man von seinen Anlagen her zweigeschlechtlich geboren ist. Aber wie soll ein Mensch innerlich dauerhaft Frieden finden, wenn er fortwährend gegen sich selbst rebelliert, statt den Gottesplan mit seinem Leben einzuwilligen? Natürlich kann eine Änderung des menschlichen Denkens und Empfindens nicht von heute auf morgen geschehen. Und von uns selber aus sind wir dazu auch gar nicht imstande. Aber kann der allmächtige Gott, der das gesamte Universum erschuf und erhält, nicht auch dazu Bereitwilligkeit und die nötigen Kräfte schenken und so einem Menschen zu wahrem Glück und einem erfüllten Leben verhelfen? Wichtig ist hier aber auch im Schöpfungsbericht der Hinweis, dass Gott Mann und Frau als Gottes Ebenbild erschuf. Der Urtext der Bibel benutzt hier zwei unterschiedliche Begriffe, nämlich einmal Zelem, Bild, und Demut, Abbildung, Kopie, Nachahmung. Das Wörterbuch von Gesenius übersetzt Kidemutenu wie ein Abbild von uns. Es ist aber offenkundig, dass damit nicht das äußere Aussehen, also körperliche Ähnlichkeit, gemeint sein kann. Denn zum einen ist Gott Geist, so sagt uns Jesus in Johannes 4,24. Das heißt, er ist kein körperliches Wesen. Zum anderen sehen Männer und Frauen offenkundig körperlich sehr verschieden aus. Aber der Schöpfungsbericht sagt ja von beiden Geschlechtern, dass sie als Gottes Ebenbild erschaffen sind. Der in der evangelisch-lutherischen Freikirche gebrauchte Katechismus gibt in treffender Weise wieder, was tatsächlich unter dem göttlichen Ebenbild zu verstehen ist. Da heißt es in der Frage 108, beziehungsweise nicht in der Frage, sondern in der Antwort, das göttliche Ebenbild der ersten Menschen bestand in ihrer unmittelbaren Erkenntnis Gottes. Dadurch nahmen sie wie ein Spiegel Gottes heiliges Wesen auf und strahlten es zurück in vollkommener Gerechtigkeit und Heiligkeit. Adam und Eva verfügten über eine unmittelbare Erkenntnis Gottes. Sie waren ja noch nicht durch die Sünde von Gott getrennt. Wie ein Spiegel das Licht, das auf ihn trifft, an seine Umgebung abstrahlt, so strahlten auch sie Gottes heiliges und vollkommenes Wesen zurück. Genau wie der Schöpfer waren auch die Geschöpfe vollkommen ohne Sünde. Und später heißt es dann aber über Seth, den Sohn von Adam und Eva, und Adam war 130 Jahre alt und zeugte einen Sohn ihm gleich und nach seinem Bilde und nannte ihn Seth. Das göttliche Ebenbild, das Adam und Eva nach ihrer Erschaffung besaßen, ging also durch den Sündenfall verloren. In einem weiteren Sinn sind wir Menschen natürlich auch jetzt noch Gottes Ebenbild. Wir verfügen ja nach wie vor über Selbstbewusstsein, Vernunft und Willen. Aber das göttliche Ebenbild im eigentlichen Sinne, die uns vom Schöpfer ursprünglich gegebene Heiligkeit und Gerechtigkeit, die ging durch den Sündenfall verloren. Und weil die durch die Sünde verdorbene Menschennatur auf die Kinder weiter vererbt wird, ist Seth nun Adams Ebenbild. Von Natur aus sind wir Menschen nun geistlich tot. Auch wenn wir äußerlich lebendig sind, atmen und handeln. Wir leben ohne Gott. Wir bestimmen unser Leben selbst. Wir gehen eigene Wege und folgen selbstsüchtigen Wünschen und Zielen. Deshalb erwartet uns nach dem Ende des Lebens, nach dem zeitlichen Tod, die ewige Trennung von Gott als verdiente Strafe für die Sünde, die ewige Verdammnis in der Hölle. Doch das Evangelium bezeugt uns, dass wir wieder Gottes Ebenbild werden können. Jesus hat uns durch seinen vollkommenen Gehorsam, sein sündloses Leben und sein stellvertretendes Leiden und Sterben mit Gott versöhnt. Darum lädt Gott uns ein, uns vom Leben der Sünde abzuwenden und ein neues Leben im Glauben an Jesus Christus zu führen. Durch den Glauben an die frohe Botschaft werden wir die drückende Last unserer Schuld los und erhalten das Geschenk des ewigen Lebens. Das göttliche Ebenbild, das durch den Sündenfall verloren ging, wird jetzt schon hier in dieser Welt durch den Glauben teilweise erneuert. Aber solange wir hier in dieser Welt leben, sind wir Gerechtfertigte und Sünder zugleich. Für das ewige Leben gibt uns die Bibel die herrliche Zusage: Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Im Himmel werden wir also einmal wieder vollkommen Gottes Ebenbild sein. Und das gilt für Männer und Frauen in gleicher Weise. Mann und Frau wurden ursprünglich als Gottes Ebenbild erschaffen. Beide wurden zwar zu Sündern, die nun von Natur aus ohne Gott leben und auf das ewige Verderben zusteuern. Aber Jesus hat Männer und Frauen in gleicher Weise erlöst. Beide sind durch den Glauben gerettet. Beide werden wieder zu Gottes Ebenbild. Und darum schreibt Paulus im Galaterbrief: Hier ist nicht Jude noch Grieche. Hier ist nicht Sklave noch Freier. Hier ist nicht Mann noch Frau. Denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Und das heißt, Männer und Frauen sind gleich wertvoll. Schon die Tatsache, dass Gott beide als göttliches Ebenbild erschuf, macht beide Geschlechter in gleicher Weise kostbar. Nun sind wir zwar alle durch die Sünde verloren und von Gott getrennt, aber durch den Glauben können und sollen wir erlöste Kinder Gottes sein. Wer seine Sünde erkennt und sich im Glauben Jesus Christus anvertraut, der ist von Gott angenommen. Der lebt unter der schützenden Fürsorge des Vaters im Himmel und er ist in Gottes Augen kostbar und wertvoll. Keines der beiden Geschlechter ist also aus biblischer Perspektive besser oder schlechter als das andere, hochwertiger oder minderwertiger als das andere. Und darum sollte auch keines geringschätzig auf das andere Geschlecht herabsehen. Wie wir gesehen haben, erschuf Gott den Menschen als sein Ebenbild. Aber Gott erschuf nicht bloß einen Menschen, er rief den Menschen als Mann und als Frau ins Dasein. In 1. Mose 1, Vers 27 kann man da aber eine sehr interessante Beobachtung machen. Wir finden hier nämlich nicht die sonst im Alten Testament üblichen Ausdrücke, die Mann oder Frau bedeuten. Ish oder Isha. Diese Ausdrücke, die finden wir dann erst in den Worten von Adam, die Mose im zweiten Kapitel wiedergibt, in 1. Mose 2, Vers 23. Das hier in 1. Mose 1, Vers 27 gebrauchte Wort Sachar kann man zwar auch mit Mann übersetzen, ist aber eigentlich das Wort zur Bezeichnung des Geschlechtes und bedeutet männlich. Und das damit verbundene Ne-Kebar kann weiblich, weibliches Kind oder Frau bedeuten. Der Bibelausleger Hans-Jörg Bräumer bemerkt dazu, das Wortpaar Mann und Frau ist hebräisch hier nicht Ish und Isha, sondern Sachar und Nekebar, männliches und weibliches. Im ersteren überwiegt die Vorstellung des Paares, im zweiten die des sexuellen Unterschiedes. Die Zweigeschlechtlichkeit gehört unmittelbar zur Erschaffung des Menschen. Gott schuf den Menschen, also als Mann und Frau. Es gibt nach Gottes ursprünglichem Schöpfungswerk ein männliches und ein weibliches Geschlecht. Die sogenannte Gleichstellung der Geschlechter, die nämlich nicht nur eine Gleichberechtigung von Mann und Frau erstrebt, sondern auch alle Unterschiede zwischen den Geschlechtern für nichtig erklären will. Abgesehen von den äußeren Unterschieden, die man nun einmal nicht bestreiten kann. Diese Gleichstellung der Geschlechter ist nicht im Sinne der Heiligen Schrift, sondern sie widerspricht ihren grundsätzlichen Aussagen über den Menschen. Und sie zeigt, wie widersprüchlich die heute in unserer Gesellschaft vertretenen Auffassungen eigentlich sind. Während man nämlich auf der einen Seite viele neue Geschlechter hinzufügt, weil man denkt, dass die bisher vorhandenen zwei Geschlechter nicht ausreichen, verwischt man auf der anderen Seite die Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Geschlecht und will dann nur noch von einem sogenannten androgynen Menschen reden. Da sagt man also, in Wirklichkeit gibt es eigentlich nur ein Geschlecht. Und da frage ich mich, wie ist das nun? Brauchen wir jetzt mehr Geschlechter? Oder brauchen wir weniger Geschlechter? Oder brauchen wir beides? Die Verschiedenheit der Geschlechter geht nicht nur aus der unterschiedlichen Bezeichnung hervor. Gott erklärt auch, bevor er Eva ins Dasein ruft, dass er mit der Frau eine Hilfe für Adam erschaffen will. Oh oh. Ist also die göttliche Bestimmung der Frau, eine Dienstmagd des Mannes zu sein? Haben wir hier also doch den schlagenden Beweis, dass die Frauen für die Bibel ein minderwertiges Geschlecht sind? Keineswegs. An anderer Stelle bekennt David nämlich gegenüber Gott, Ich aber bin elend und arm. Gott, eile zu mir. Du bist mein Helfer und Erretter. Herr, säume nicht. Du bist mein Helfer. Und an dieser Stelle steht im Urtext der Bibel dasselbe hebräische Wort für Hilfe, Eser, wie im Schöpfungsbericht. David bezieht es aber auf Gott. Gott ist sein Helfer, sein Eser. Er ist die Hilfe, die er in der Not sucht. Und dass Gott Davids Hilfe ist, bedeutet aber doch in keiner Weise, dass er weniger wertvoll wäre als David oder dass er David unterlegen sei. Der König bringt ja mit seinen Worten gerade das Gegenteil zum Ausdruck. Er braucht Gott. Gott ist ihm überlegen. Er kann ihm auch in seiner Not helfen. Gott bezeichnet die Frau, die er erschaffen will, als Hilfe, als Eser, weil Adam durch sie bekommen soll, was ihm fehlt und was er entbehrt. Ohne die Frau ist es beispielsweise dem Mann nicht möglich, sich zu vermehren und die Erde zu bevölkern, wie es Gott ihm aber eigentlich aufgetragen hat, 1. Mose 1, 28. Er benötigt die Frau, die Gott für ihn erschafft. Und daran knüpft später der Apostel Paulus an, wenn er im Neuen Testament feststellt, und der Mann ist nicht geschaffen um der Frau willen, sondern die Frau um des Mannes willen. 1. Korinther 11, Vers 9. Es ist also Gottes Absicht für den Menschen, dass Mann und Frau gemeinsam den Plan verwirklichen, den Gott mit der Erschaffung des Menschen verfolgt. Gemeinsam sollen sie Freude und Erfüllung finden, wenn sie eins werden, um Gottes Ziele mit ihrem Leben umzusetzen. Und darum sagt Gott auch über die Frau, dass sie eine Hilfe sein soll, die dem Mann entspricht. Das Wörterbuch von Gesenius übersetzt den hebräischen Begriff Kenegdo, wie ihm gegenüber, und das heißt ihm entsprechen. Eine Adam entsprechende Hilfe soll Eva sein. Wir können es auch anders ausdrücken, ein Gegenüber, das zu ihm passt. Bisher war Adam allein und das ist nach Gottes Urteil nicht gut. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Die Frau soll dieses Alleinsein ausfüllen und so zur Hilfe des Mannes werden. Sie ist sein weibliches Gegenstück und ergänzt ihn physisch, geistig, emotional und geistlich. Sie bringt ihm, was er benötigt. Aber im Gegenzug empfängt dann auch die Frau vom Mann, was sie braucht. Denn der Mann ist ja auch das passende Gegenstück zur Frau. Oder besser gesagt, Mann und Frau sind die beiden abschließenden Puzzleteile, die das gesamte Puzzle des göttlichen Schöpfungswerkes vollenden. Adam erkennt dies auch, als Gott ihm sein weibliches Gegenüber, sein passendes Gegenstück zuführt. Da sagt er, das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männin nennen, weil sie vom Manne genommen ist. Luthers Übersetzung versucht an dieser Stelle etwas wiederzugeben, was in der hebräischen Sprache und beispielsweise bis heute auch im Englischen schon in der Sprache deutlich wird. Das kann der Logan besser verstehen als wir alle. Mann und Frau heißt nämlich auf Englisch Woman, Man. Man, Woman. Ja? Da wird was deutlich in der Sprache und im Hebräischen ist es genauso. Ish, Isha. Ish, der Mann, Isha, die Frau. An diesen Ausdrücken wird also deutlich, die beiden, die gehören zusammen. Ja, das gehört zueinander und es ist eben doch verschieden. Einmal ist es der Ish, einmal die Isha. Einmal der Man und einmal die Woman. Aber es gehört zusammen. Es ist sehr, sehr ähnlich. Und das wird auch daran erkennbar, dass Gott Eva aus dem Mann, nämlich aus einer Rippe Adams, erschuf. Und daran anknüpfend schreibt deshalb der Apostel Paulus später im Neuen Testament, 1. Korinther 11, Vers 8, denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau von dem Mann. Gott hat den Menschen also als Mann und als Frau erschaffen. Beide sind in gleicher Weise wertvoll. Sie gehören zusammen. Sie sollen gemeinsam den Plan verwirklichen, den Gott mit der Erschaffung des Menschen verfolgt. Aber sie sind verschieden. Und sie tragen jeweils auf ihre Weise bei zur Erfüllung dieses göttlichen Planes, entsprechend ihrer geschöpflichen Anlagen. Den Auftrag, fruchtbar zu sein und sich zu vermehren, verwirklichen sie beispielsweise, indem Männer Kinder zeugen, während Frauen Kinder empfangen und zur Welt bringen. Gemeinsam verwirklichen sie diesen Plan, aber jeder auf seine Weise. Und genauso tragen Männer und Frauen auch gemeinsam dazu bei, die Kinder zu versorgen und aufzuziehen. Und auch hier gilt, jeder in seiner Weise, entsprechend der geschöpflichen Anlagen. Wir haben natürlich die Möglichkeit, Gottes Handbuch ganz einfach unbeachtet zur Seite zu legen, weil wir meinen, wir kriegen das auch so hin. Wir brauchen seine Anleitung nicht. Wir werden auch ohne Gottes Hilfe ein glückliches und erfülltes Leben führen. Statt uns ein Leben lang an einen Ehepartner zu binden, können wir es dann beispielsweise mit sogenannten Lebensabschnittspartnern versuchen. Mit denen ist man dann eben für einen bestimmten Abschnitt zusammen und wenn der Abschnitt vorbei ist, kann man sich wieder einen neuen Partner suchen. Oder wir können gleichgeschlechtliche Partnerschaften auf eine Stufe mit der herkömmlichen Familie stellen oder in irgendeiner anderen Weise unsere eigenen Wege gehen, statt dem zu folgen, was der Hersteller sagt. Aber inneren Frieden, dauerhaftes Glück und ein wahrhaft erfülltes Leben finden wir nur, wenn wir auf Gottes Plan mit unserem Leben eingehen. Und das heißt, dass ich die geschöpflichen Anlagen bejahen lerne, die Gott mir mitgegeben hat. Je mehr ich auf seinen Plan mit meinem Leben eingehe, und auf diese Weise innerlich Frieden finde, desto bereitwilliger werde ich dann auch beachten, was Gottes Handbuch über das Miteinander von Mann und Frau sagt. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und sie werden sein ein Fleisch. Unser Hersteller hat uns also nicht dazu entwickelt, in gleichgeschlechtlichen Beziehungen zu leben oder wechselnde Lebensabschnittspartner zu haben. Er hat uns dazu gemacht, dass wir in einer lebenslangen Bindung an einen Partner des anderen Geschlechts seine Absicht mit der Menschheit erfüllen. Meinen wir da wirklich, dass wir ein wirklich erfülltes Leben führen können, wenn wir unseren eigenen Plänen folgen, statt die Aussagen unseres Herstellers zu beachten? Und dazu gehört nun aber auch, was der biblische Schöpfungsbericht über das Verhältnis von Mann und Frau lehrt. Und hier ist zu beachten, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist, wie es in 2. Petrus 1,10 heißt. Nicht nur Mose und die Propheten, sondern auch die Evangelisten und Apostel haben Gottes Wort unter Antrieb des Heiligen Geistes irrtumslos aufgeschrieben. Darum gilt bei der Bibelauslegung der wichtige Grundsatz, dass die Heilige Schrift sich selbst auslegt. Und dann ist die bleibende Bedeutung der Schöpfungsordnung für das Verhältnis von Mann und Frau für uns nicht bloß aufgrund der Tatsache erkennbar, dass im biblischen Schöpfungsbericht ja Grundlegendes über unsere Herkunft und somit auch über unser menschliches Wesen gesagt ist. Sie geht auch daraus hervor, dass nicht nur Jesus bei seinen Aussagen über Ehe und Ehescheidung in Matthäus 19, sondern auch die Apostel bei ihren Ausführungen zum Miteinander der Geschlechter stets auf die Aussagen des biblischen Schöpfungsberichtes Bezug nehmen. Liest man den Schöpfungsbericht aus neutestamentlicher Perspektive, wird deutlich, dass er den biblischen Grundsatz von der leitenden Stellung des Mannes lehrt. Ich lasse euch aber wissen, dass Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, der Mann aber ist das Haupt der Frau, Gott aber ist das Haupt Christi. 1. Korinther 11, Vers 3. Nach der Absicht des Schöpfers wurde der Mann also als das Haupt der Frau erschaffen. Und der Schöpfungsbericht veranschaulicht das nicht nur mit seinen Aussagen über das Einswerden und die gegenseitige Abhängigkeit der Geschlechter. Dies wird auch daran erkennbar, dass der Mann nicht für die Frau, sondern die Frau für den Mann erschaffen wurde. 1. Korinther 11, 9. Paulus verweist auf die Reihenfolge der Erschaffung von Mann und Frau und folgert daraus, dass die Frau keine Autorität über den Mann ausüben soll. Und das Hauptsein des Mannes spiegelt sich schließlich auch in der Tatsache wider, dass Adam zuerst von Gott in den Garten gestellt und mit der Herrschaft darüber betraut wurde, obwohl Mann und Frau gemeinsam den Herrschaftsauftrag über Gottes Schöpfung wahrnehmen sollen. Im Neuen Testament nehmen die biblischen Verfasser auf diesen Grundsatz von der leitenden Stellung des Mannes Bezug und wenden ihn unter der Leitung des Heiligen Geistes auf das Miteinander der Geschlechter in der Familie und in der Kirche an. Weil es im Neuen Testament andererseits keine solchen Erstanwendungen für die weltliche Gesellschaft gibt, wie wir sie aber in den genannten Fällen für die christliche Familie und die christliche Gemeinde besitzen. Darum müssen wir, wenn es um die weltliche Gesellschaft geht, mit unseren Schlussfolgerungen zurückhaltender sein. Natürlich gilt Gottes Handbuch auch hier. Die Schöpfungsordnung ist ja nicht nur für gläubige Christen gültig, sondern letztlich für alle Menschen. und Christen werden versuchen, Gottes Ordnungen in ihrem Leben umzusetzen. Es mag Fälle geben, wo auch Nicht-Christen teilweise Gottes Maßstäben folgen. Denn jeder Mensch hat ein Gewissen, auch wenn es natürlich abstumpfen kann. Aber wir können nicht erwarten, dass Menschen, die nicht an den Gott der Bibel glauben, gerne ein Leben nach seinem Willen führen möchten. Und für unser alltägliches Leben ist hier zudem zu beachten, dass für uns ja nicht nur die biblischen Schöpfungsordnungen wegweisend sind, sondern beispielsweise auch das 4. Gebot. Wir sollen also Vorgesetzte oder regierende Politiker als unsere von Gott gegebene Obrigkeit achten, ob es sich dabei um Männer oder Frauen handelt. Aber der biblische Schöpfungsbericht hat für uns Christen nicht bloß deshalb bleibende Bedeutung, weil hier zentrale Fragen nach dem Ursprung des Universums und somit auch nach unserer eigenen Herkunft beantwortet werden. Er gleicht auch dem Handbuch eines Herstellers, weil er deutlich macht, welche Absicht Gott mit der Erschaffung der Menschen verfolgte. Und somit zeigt er uns auch den Weg zu einem glücklichen, erfüllten Leben. Allerdings kommt es da nicht vorrangig auf moralische Appelle und Verhaltensregeln an. Der Grund, warum es uns von Natur aus daran fehlt, ist doch die Sünde. Und die besiegen wir nicht mit moralischen Appellen oder mit eigenen Kraftanstrengungen. Jesus hat die Verheißung erfüllt, die Gott den ersten Menschen nach dem Sündenfall gab. Er hat der Teufelsschlange den Kopf zertreten, als er am Kreuz an unserer Stelle starb und am Ostertag als Sieger vom Tod auferstand. Das glückliche, erfüllte Leben, das Gott für uns im Sinn hat, das ist ein Geschenk, das wir durch den Glauben an die frohe Botschaft von Jesus Christus empfangen. Aber wenn Jesus durch den Glauben unser Retter und unser Herr wird, dann beginnt er auch unser Denken zu ändern. Und dann wollen wir nicht nur Jesus von Herzen lieben und mit unserem Leben dienen, dann möchten wir dies auch für unsere Mitmenschen tun, besonders für den Ehepartner und die Kinder, die Gott uns geschenkt hat. Und wir dürfen ihn dafür auch immer neu um die nötige Weisheit und die nötigen Kräfte dazu bitten.
Saatgut, ein Angebot des Lutherischen Theologischen Seminars in Leipzig. Ich bin Rektor Holger Weiß und bedanke mich bei den Mitwirkenden. www.seminar-elfk.de